Sie hören den Kurier.
Durch China rollt erneut eine massive Corona-Welle. Während hierzulande die Zahlen auf niedrigem Niveau stagnieren, infizieren sich in China jede Woche mehr als 40 Millionen Menschen mit dem SARS-CoV-2-Virus. Das ist zwar nicht ganz so extrem wie im vergangenen Dezember, aber dennoch eine enorme Zahl. Immer wieder haben Experten davor gewarnt, dass das Virus bei so vielen Infektionen durchaus weiter mutieren könnte. Ist also auch hierzulande wieder mehr Vorsicht angesagt? Wie ist die aktuelle Lage in den Spitälern und werden wir noch einmal Auffrischungsimpfungen brauchen? Fragen, die wir heute unter anderem mit dem Virologen und Mitglied des Nationalen Impfgremiums Herwig Kollaritsch klären. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Fast 3 Jahre lang hat uns Corona buchstäblich in Atem gehalten. Doch seit dem vergangenen Herbst scheint das Virus in Österreich nahezu verschwunden. Dennoch liegen nach wie vor Menschen mit Corona-Erkrankungen im Spital. Allerdings nur 10 von ihnen auf einer Intensivstation. In den letzten 7 Tagen sind 4 Menschen mit einer Corona-Erkrankung verstorben. Die niedrigen Zahlen bestätigt auch Ashang Walipur von der Klinik Floridsdorf. Er habe derzeit etwa 10 Patienten in Behandlung. Der Grad der Gefährlichkeit sei vergleichbar mit einer Lungenentzündung, wie sie auch andere Erreger auslösen. Ganz anders die Lage in China. Die Krankenhäuser in Peking sind überfüllt. Der führende chinesische Epidemiologe Zhong Nashan erwartet für Ende Juni mit 65 Millionen Neuinfektionen pro Woche den Höhepunkt der aktuellen Welle. Für Experten liegt die erneute Welle auch daran, dass nach der Welle im Winter die Immunität wieder nachgelassen hat. Nach wie vor sind moderne westliche Impfstoffe in China nicht zugelassen. Amtliche Daten darüber, wie viele Menschen im Winter in China verstorben sind, liegen weiter nicht vor. Das Verwaltungsministerium hat die Veröffentlichung der Zahl der Sterbefälle im 4. Quartal 2022 erneut verschoben. Schätzungen ausländischer Experten gehen aber von rund 1 Million Toten in China aus. Ein Indikator dafür sind die Krematorien. Sie sollen wegen der vielen Corona-Toten völlig überfordert gewesen sein. Aber nicht nur China, auch Südkorea und sehr wahrscheinlich auch Nordkorea sind mit Corona-Wellen konfrontiert. Doch könnte eine derartige Welle auch noch einmal nach Europa und damit auch zu uns schwappen? Sind wir mit unseren Impfstoffen ausreichend geschützt und wird das Virus bei uns noch ausreichend beobachtet? Dazu hat meine Kollegin Marlene Pazialidis den Infektiologen Herwig Kollaritsch von der MedUni Wien befragt.
Herr Kollaritsch, der globale Corona-Gesundheitsnotstand ist ja quasi vorbei, der wurde für beendet erklärt von der WHO. Das Coronavirus ist ja, wie wir wissen, aber geblieben. Ist damit zu rechnen, dass der Erreger noch einmal gefährlich mutiert und deutlich krankmachender wird?
Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich nicht sofort den Nobelpreis bekommen. Nein, schauen Sie, das wissen wir einfach nicht. Tatsache ist, dass wir jetzt in einer relativ komfortablen Situation sind. Die Leute sind geimpft oder sie haben sich durch die Infektion eine Immunität oder durch beides erworben. Wir wissen heute, dass diese Art von Immunität, also diese Hybridimmunität, aber auch die Impfimmunität für relativ lange Zeit vor schweren Erkrankungen schützt. Vor allem bei den jüngeren Menschen, bei den älteren ist halt ein bisschen kürzer. Auch das wissen wir mittlerweile. Wir haben natürlich durch die Belastungen, die wir erlebt haben während der Corona-Pandemie, auch gelernt, mit diesen umzugehen. Also was jetzt die Infrastruktur etc. betrifft. Und jetzt habe ich so, für mich ist jetzt ein bisschen das Gefühl aufgekommen, jetzt denken Sie alle, also jetzt ist vorbei, jetzt brauchen wir uns nicht mehr drum scheren. Ich halte das für, sagen wir einmal, ein bisschen verfrüht. Wir wissen, wie gesagt, nicht, was das Virus vorhat. Und wenn ich hier die Parallelen ziehen darf zur Influenza, also zur echten Grippe, da hatten wir auch eben diese riesige spanische Grippe-Pandemie. Aber es hat ja damit nicht aufgehört. Es hat ja das Virus weiter sich jedes Jahr fast verändert und wir haben jedes Jahr saisonale Grippe-Epidemien gehabt bis heute und dazwischen 4 weitere pandemische Ausbrüche. Also Influenza hat uns gezeigt, das geht. Ja, ich sehe eigentlich nicht, warum das Corona nicht können sollte.
Aber würden Sie dann meinen, quasi, dass dann es einfach ein gewisses Restrisiko gibt, dass nochmal eine ganz neue Variante nochmal ad pandemisches Potenzial entwickelt?
Niemand kann Ihnen diese Frage schlüssig beantworten. Mhm. Natürlich gibt es das. Wir wissen, dass auch, mittlerweile, dass auch SARS-CoV-2-Viren rekombinieren können. Das bedeutet, es können sich unterschiedliche Varianten durch Gensegmentaustausch quasi verändern, also nicht nur durch nur einfache Mutation. Und das kann natürlich dazu führen, dass eine bösartige Variante entsteht. Aber ob das entsteht oder nicht, weiß nur der liebe Gott und der nicht genau.
Die neuesten oder aktuellsten Daten aus dem Abwassermonitoring deuten ja auf eine stagnierende bzw. sogar leicht rückläufige Entwicklung des Infektionsgeschehens hin. Also wie beurteilen Sie die aktuelle Infektionsdynamik? Sie haben vorher von einer komfortablen Situation gesprochen.
Ja. Wie gesagt, momentan sind wir sicher in einer komfortablen Situation und es ist jetzt tatsächlich so, dass die Leute, die Bescheid wissen und die also eben entsprechend vulnerabel sind, die sind eigentlich ohne dies so gut erzogen, wenn ich das so sagen darf, dass sie genau wissen, dass sie weiterhin aufpassen müssen und dass sie weiterhin eben ihre Impfungen sich werden abholen müssen, etc. etc. Und natürlich haben wir, und das ist auch, ich meine, das ist der allergrößte Fortschritt sozusagen bei dieser Pandemie, ist, dass wir einen wissenschaftlichen Input bekommen haben, wie noch nie in so kurzer Zeit zuvor. Und dass wir jetzt natürlich eine ganze Klaviatur von Möglichkeiten haben. Schauen Sie, wir haben, abgesehen jetzt von den Impfungen, eine ausgezeichnet wirksame Therapie. Wir haben die monoklonalen Antikörper, wir haben das Paxlovid und. Wir wissen, wenn wirklich sozusagen es eng wird, haben mittlerweile die Spitäler gelernt, mit diesen Krisensituationen umzugehen. Natürlich haben wir hinten und vorne Lücken, das ist überhaupt keine Frage, aber das ist jetzt etwas, das die politisch Verantwortlichen aufarbeiten müssen und sagen müssen, okay, da und da hat es gekracht und hier müssen wir nachbessern und hier müssen wir einen Rahmen, schauen Sie, wir haben doch den Variantenplan geschrieben vor nicht allzu langer Zeit. Sie erinnern sich, der hat doch, ist doch veröffentlicht worden. Da steht alles drinnen. Ja, umsetzen muss man es.
Ich würde gerne auf das Paxlovid noch ganz kurz zu sprechen kommen, weil Sie es gerade erwähnt haben. Würden Sie vor allem Risikogruppen dann also nach wie vor das Testen empfehlen, um auch zu wissen, dass man sich mit Corona infiziert hat und dann auch das Medikament quasi beanspruchen zu können?
Ja, natürlich. Schauen Sie, es ist, Verzeihung, aber es ist für mich geradezu banal. Ich möchte ganz gern wissen, wenn ich krank bin, warum ich krank bin. Ja, ob das jetzt Corona oder Influenza oder sonst irgendwas ist, wurscht. Ja, mich interessiert's. Ja, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand krank im Bett liegt und sich denkt, ich will nicht wissen, was das ist. Ja, also ich würde schon das Testen weiterempfehlen bei Erkrankung, bei entsprechender und dann natürlich. Und das muss ja mittlerweile, hat ja auch lang gedauert, aber jetzt funktioniert es klaglos, dass die Leute, die eben es benötigen, auch dann tatsächlich eine Therapie bekommen. Und ich kann Ihnen nur sagen, diese Therapie wirkt hervorragend.
Sie haben vorhin auch diese Hybridimmunität, also als Impfung und eine Infektion angesprochen, über die ja sehr, sehr viele Menschen verfügen inzwischen. Denn die meisten haben den letzten Impfstich vergangenen Herbst bekommen und dann vielleicht noch eine Infektion sich drauf gesetzt in den Monaten danach. Aber wie ist es um die Immunität in der Gesamtbevölkerung bestellt? Da gibt es wahrscheinlich durchaus eine abnehmende Tendenz mittlerweile.
Ja und nein. Wie gesagt, das ist ein bisschen vom Alter abhängig. Es ist natürlich nimmt die Immunität nimmt langsam aber sicher ab, auch gegenüber den schweren Verläufen. Aber es ist immer in allererster Linie zu betrachten, welche Qualität der Immunität wollen Sie beurteilen. Wenn Sie den Schutz vor Infektion beurteilen, da haben wir ein paar Wochen Schutz. Ja? Wenn Sie den Schutz vor symptomatischen Verläufen, also vor einem mehr oder weniger banalen Kranksein durch Covid-19, da haben wir mehrere Monate Schutz, 6 bis 9 Monate vielleicht. Aber vor den schweren Infektionen, und da spielt dann das Alter, ist der Knackpunkt sozusagen, da ist es so, dass bei den Jungen wir heute davon ausgehen, dass sie ein Jahr Schutz haben, vielleicht sogar zwei, wissen wir nicht genau, hängt natürlich sehr davon ab, wie sich die Varianten weiterentwickeln. Ja? Mhm. Und die Älteren haben einen kürzeren Schutz und man wird dann natürlich auch jetzt in Zukunft mit der Impfstrategie auf das abzielen und wird sagen, okay, die und die und die muss ich mir herausfangen und die muss ich impfen. Und die anderen brauche ich dabei nicht impfen. Sie können sich vielleicht impfen lassen, aber sie müssen nicht.
Dann bleiben wir gleich beim Impfen. Also quasi, was würden Sie aktuell empfehlen, dass man auf jeden Fall mal den Herbst abwartet, um sich den vierten oder fünften Stich dann zu holen?
Ich würde nicht den Herbst abwarten, sondern ich würde die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums abwarten. Mhm. Die kommt um den 22. Juni herum. Mhm. Ja, wir orientieren uns natürlich auch ein bisschen am Ausland. Die STIKO hat jetzt eine Empfehlung herausgegeben, die ungefähr so lautet, wie ich es Ihnen gesagt habe, also bei den Vulnerablen, dass man sozusagen vor der Saison eine Auffrischimpfung macht, bei den Nicht-Vulnerablen nicht unbedingt. Es wird auch die Frage sein, Sie wissen, dass wir sehr kurzfristig reagieren können mit der Impfstoffanpassung, ob weitere Anpassungen nötig sein werden des Impfstoffes. Wir sind ja jetzt mit den bivalenten Impfstoffen eigentlich sehr gut gefahren bis dato, aber jetzt kommt XBB 1.5 und 1.16 und so weiter, also wieder ein paar neue Varianten, die wieder ein bisschen eine andere Immunevasion haben. Und es ist durchaus denkbar, dass die großen Hersteller die nächste Generation der Impfstoffe auch an das wieder anpassen werden. Das ist ja der enorme Vorteil, den wir heute haben gegenüber der Influenza, wo wir 9 Monate brauchen, bis der Impfstoff da ist. Hier brauchen wir 6, 8 Wochen, bis der neue Impfstoff da ist.
Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zur Virusbeobachtung. Also es wird ja nach wie vor gemonitort, was das Virus so tut. Kürzlich gab es ein bisschen Kritik an der Sequenzierungsrate, dass da zu wenige Proben analysiert würden, um Aussagekräftiges zu erfahren letztendlich. Wird das Virus Ihrer Meinung nach in Österreich ausreichend beobachtet?
Ach Gott, schauen Sie, wenn ich es jetzt von Seiten der wissenschaftlichen Bewertung sehen muss, nein, natürlich nicht. Ich würde mir mehr wünschen. Ja? Je genauer wir darüber Bescheid wissen, was sich tut, desto präziser können wir reagieren. Das ist eine einfache Sache. Und ich würde mir wünschen, dass wir das Abwassermonitoring, das ein gerade so hervorragendes Instrument ist, wenn wir schon nicht die Bevölkerung testen, was ja nicht so gescheit ist, weil das ja ein Gießkannenprinzip ist, aber im Abwassermonitoring kriegen wir ein relativ genaues Bild. Und das kostet auch nicht solche Häuser. Ja, also bin ich der Meinung, dass wir hier weiterhin entsprechend testen und sequenzieren sollten und das möglichst genau. Wir haben ja die Ressourcen, ich meine, wir können das ja. Es hat sich ja gezeigt, dass das nicht das Problem ist.
Und sind Sie auch zuversichtlich, dass man die gewachsenen Strukturen oder die aufgebauten Strukturen rundherum auch wieder effektiv hochfahren kann? Soll es dann doch wieder einen Zustand geben oder in der
Zukunft? Naja, da bin ich mir nicht so sicher, weil wie gesagt, es fehlen uns viele gesetzliche Rahmenbedingungen. Das haben wir jetzt gelernt während der Pandemie, die uns erlauben, im Falle eines Falles entsprechend rasch und schlagkräftig zu agieren. Ja, das ist jetzt Aufgabe der politisch Verantwortlichen, das auszuarbeiten und zu sagen, okay, wir haben gesehen, da hapert's und dort hapert's und da müssen wir eine gesetzliche Grundlage schaffen, um ein Prozedere bei zukünftigen Ausbrüchen entsprechend zu monitorieren. Für mich war es ein Fehler, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Covid-19 aus der Liste der meldepflichtigen Erkrankungen zu streichen. Mhm. Ja, denn das hat aufgrund des Epidemiegesetzes natürlich den Umgang wesentlich erleichtert. Jetzt wird es viel schwieriger. Ja, ich hätte es gelassen, aber wie gesagt, das ist keine medizinische Entscheidung, sondern das ist eine politische Entscheidung gewesen. Mhm.
Gut, also das Virus wird uns weiter begleiten. Dann sage ich vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ja, nichts zu danken.
Danke auch Marlene für das Interview. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Und da zur SPÖ, wo Christian Deutsch als Bundesgeschäftsführer der Partei zurücktreten wird. In einer Information an die Funktionäre hat er am Mittwoch erklärt, dass er seinen Posten mit dem außerordentlichen Parteitag am kommenden Samstag zurücklegen wird. Deutsch war für viele in der Partei ein Reibebaum. Als Teil des Liesinger Flügels in der SPÖ war er unter anderem an den Abgängen von Michael Häupl und Christian Kern beteiligt. Zuletzt war er der engste Mitarbeiter der scheidenden Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und als solcher ein erbitterter Gegner von Hans-Peter Doskozil. Ganz andere Sorgen hat dagegen Andreas Babler. Der zweite Anwärter auf die Parteispitze hat neben seinem Bekenntnis zum Marxismus auch mit EU-kritischen Aussagen in einem 2020 aufgenommenen Video für massive Verwunderung in der Partei gesorgt. Scharfe Worte hat daraufhin der Politologe und SPÖ-Kenner Anton Pelinker gefunden. Es ist peinlich, so einer bewirbt sich um den Vorsitz in der SPÖ. Es ist darüber hinaus geschichtsvergessen, naiv, unpolitisch und kindisch, wird Pelinker von der Austria Presseagentur zitiert. Und Aktivisten haben unter Buh- und Rausrufen anderer Aktionäre den Beginn der OMV-Hauptversammlung am Mittwoch für mehrere Minuten gestört. Die Aktivisten haben kritisiert, dass die OMV im Vorjahr 5,2 Milliarden Euro Gewinn geschrieben hat, während sich viele Menschen das Heizen nicht mehr leisten konnten. Sie haben auch den Ausstieg aus Öl und Gas gefordert, wurden wenig später aber aus dem Saal gewiesen. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Das Interview mit Herwig Kolleritsch hat heute Marlene Pazialidis geführt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik over and out.